2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Donnerstag, den 18. November 2021. Es ist gut 2 Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und wie ihr das mittlerweile kennt, kommt vor der Begrüßung meiner Gäste erstmal noch unser kleiner Werbeblock, Dingeling. Ich habe mir heute von unserem Partner der Kehrwieder Kreativbrauerei das Prototyp ausgesucht, das erste Bier, was Kehrwieder jemals gemacht hat. Mit dem kleinen Hintergrund, dass ich auch mit meinen beiden Gästen gleich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen möchte und dementsprechend das erste Bier unseres Werbepartners. Hier noch dann der Hinweis, alle weiteren Biere von Kehrwieder findet natürlich unter kehrwieder.bier, ein Bier in der englischen Schreibweise und natürlich wie immer der Hinweis, Bier immer bewusst zu genießen. Ende des Werbeblocks Ding Dong. Dann wollen wir auch gar nicht weiter warten, sondern ich begrüße mal wieder 2 Gäste in der Leitung. Sie betreiben den wahrscheinlich bärtigsten Podcast, zumindest wenn es um den SV Darmstadt 98 geht. Ich sage erstmal Moin Colin.
Ja, hi, Gude.
Und die andere Hälfte von Lilienliebe ist der Toni. Moin.
Moin, Gude, Yannick.
Schön, dass ihr beide zugesagt habt. Ich hatte euch ja angefragt und dann sagte Colin, es euch gibt's nur im Doppelpack. Dann erzählt doch mal so ein bisschen, wer ist denn dieses Doppelpack eigentlich? Wir fangen einfach mal mit Colin an. Wir haben immer bei neuen Gästen die Standard 3 Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum in diesem Fall der SV Darmstadt 98?
Ja, Yannick, danke schön erstmal für die Einladung. Und bevor ich zu den 3 Punkten komme, will ich nur noch mal kurz sagen, Ding Dong, überragend, wie du den Werbeblock eingeläutet und auch quasi ausgeläutet hast. müssen wir uns merken. Danke. Ja, also, du hast ja gefragt, ja, wer wir sind. Genau, ich bin ein Teil von Lilienliebe. Mein Name ist Colin Manke, ich bin 32 und ich bin hauptberuflich Redakteur und Reporter bei Hitradio FFH. Und ja, seit ein paar Jahren Stadionmoderator bei Lilien. Auch noch Videoblogger mit Lilien Insight und auch seit jetzt ein bisschen über einem Jahr eben Podcaster zusammen mit dem Toni, genau, bei Liliendiebe. Und naja, weshalb denn der SV Darmstadt 98? Das ist Heimat, das ist mein Verein, seitdem ich klein bin. Und also ich bin froh, dass es die Lilien gibt und ja, bin auch immer noch verwundert, wie so mein persönlicher Weg zu diesem Punkt jetzt geführt hat, dass ich jetzt mit dir bzw. mit euch diesen Podcast machen darf.
Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, dann noch den Exkurs zu machen, aber einmal kurz die Frage noch beantwortet vielleicht, warum nennt ihr das Stadion Moderator und nicht Stadion Sprecher respektive in?
Weil das tatsächlich bei uns zweigeteilt ist, dieser Job. Es gibt auch noch einen Stadionsprecher, das ist mein Kollege der Rafa. Der ist oben in der Kabine, zusammen auch noch mit den anderen Kollegen von der Stadionregie. Und wir teilen das so ein bisschen auf. Er macht zum Beispiel die Gästeaufstellung. Also dann am Samstag verliest er eure Aufstellung zum Beispiel. Und ja, ich mache alles so unten auf dem Feld, was auf dem Feld stattfindet, beziehungsweise in dieser Saison auf dem Rohbau der Haupttribüne, weil coronatechnisch ist es mir nicht erlaubt, auf dem Rasen zu sein, auch im Vorfeld des Spiels, genau, und ich mache die Heimaufstellungen, auch mal Interviews und so weiter, deswegen ist das bei uns Stadionmoderator und Stadionsprecher.
Ah, okay, wissen wir das jetzt auch. Okay, dann begrüßen wir den zweiten Teil von Lilienliebe. Ja, Toni, die gleichen Fragen auch an dich. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich vielleicht immer noch, als kleiner Teaser zu deiner Vorstellung, immer noch mit Darmstadt 98?
Ja, erstmal auch von mir danke für die Einladung, fühle mich geehrt, im Podcast vom FC St. Pauli sprechen zu können. Und zu meiner Person, ich heiße Toni Seiler, ich war 15 Jahre im Fußball aktiv tätig als Profi, unter anderem auch, war ja klar, für den SV Darmstadt 98, komme ursprünglich aus dem Schwabeländle, bin in Schwäbisch Hall geboren und dementsprechend natürlich von klein auf VfB Stuttgart-Fan gewesen. Und es hat sich eigentlich auch durchgezogen, bis tatsächlich ich 2013 dann bei den Lilien gelandet bin. Und da eine unfassbar geile Zeit erlebt habe. Nicht nur sportlich, sondern auch privat mit den Fans, mit den Anhängern mich in das Stadion verliebt habe. Jetzt ist es ja kaum wieder zu erkennen, aber diesen traditionellen Flair dieses Oldschool-Stadion, das hat es mir einfach angetan. Und ja, das hat mich auch nie mehr losgelassen. Ich habe dann nochmal einen Abstecher nach Nordhausen gemacht, nach Thüringen, war da nochmal 3 Jahre grob aktiv, hat mir dann Schienbein gebrochen im Dezember 2018, konnte dann leider nicht mehr weitermachen und für mich war klar, okay, meine neue Heimat ist Darmstadt und Region, also ich wohne in Rheinheim jetzt aktuell und da bleibe ich auch. Und ja, so kam eigentlich meine Liebe, hat sich einfach so entwickelt, so in den Jahren, wo ich da gespielt habe und habe gemerkt, als ich weg war, dass mir einfach vieles fehlt. Die Stadt, die Fans, der Verein und von dem her, ja, war klar, dass der größte Teil von meinem Herz in Zukunft für Darmstadt 98 schlägt. Natürlich habe ich auch noch ein kleines VfB-Herz drin, sehr klar, das Fritzle kann ich nicht im Stich lassen, aber der größte Teil gehört dem SV Darmstadt 98 und von dem her bin ich erstens mal sehr dankbar, dass ich da spielen durfte und habe eigentlich die geilste Zeit erlebt, die man als Fußballer dann in einem Verein erleben kann. Und von dem her, ja, bleib ich da dabei.
Das klingt wunderbar, auch so ein bisschen fußballromantisch auf jeden Fall, wenn man da seinem oder dem Verein, für den man lange gespielt hat, dann auch noch nach der aktiven Zeit treu bleibt. Zu dem Stadion, was du angesprochen hast, da kommen wir auf jeden Fall später noch, was uns da am Samstag so erwartet, wie das Böllenfalltor jetzt aktuell aussehen wird, wenn wir da am Samstag zu Gast sind. Du hast schon gesagt, seit 2013 bist du zum SV Darmstadt 98 gekommen. Ich würde mit euch gerne als Einstieg in unser Gespräch heute so eine kleine Zeitreise machen, und zwar zum 24. Mai 2015. Bevor ihr mir beide so ein bisschen schildert, wie ihr das Spiel damals erlebt habt und auch das, was das Ergebnis damals für euch bedeutet hat. Toni, hast du eine Idee, wer aus dem aktuellen Lilienkader damals auch schon auf dem Platz stand, neben dir natürlich?
Ja, natürlich. Mein Kollege Fabi Holland war schon mit dabei und der Herr Tobias Kempe war noch mit dabei. Sind aber meines Wissens jetzt aktuell die einzigen Spieler von damals, die noch für die Lilien aktiv sind. Außer dem Torwarttrainer Dimo Wache, der auch noch da ist. Aber ja, war ein Wahnsinnstag, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Aber es gibt auch einen, der stand damals auch auf der gegnerischen Seite, der spielt heute für euch.
Lass es so, wie ich.
Oh, richtig.
Okay, Colin hilft bei Toni aus. Genau, die waren damals auch schon alle mit dabei. Und der Vollständigkeit halber, auf Seiten des FC St. Pauli waren dann auch noch Christopher Buchtmann und Philipp Ziereis damals auch schon dabei. Auch bei uns hat sich im Kader einiges verändert seitdem. Aber durchaus auch zum Guten, wie man ja an der aktuellen Tabellenposition sieht. Ja, dann Toni, dann bleib doch gleich mal dabei. Wie hast du denn den Tag damals erlebt und den damit bedeutenden Aufstieg?
Das ist ganz schwierig zu beschreiben, weil man wie in so einem Tunnel da feststeckt. Ich glaube, jeder Fußballer da draußen, der das hört, der kann das irgendwo verstehen. Wir hatten ja eine Woche vorher sogar schon die Chance, das Ding klarzumachen in Fürth und haben es dann nicht geschafft. Und dann ist natürlich so, dass man versucht, erstmal alles so wegzuschieben von Montag bis Donnerstag und dann geht es da langsam los. Dann kommt so die Nervosität, dann fährt man in so einen Tunnel rein und es gibt tatsächlich aus dem Spiel heraus relativ wenig Momente, die ich noch so präsent vor Augen habe. Ich weiß nur, dass es für beide Seiten an dem Tag wirklich gut ausgegangen ist. Also natürlich wäre St. Pauli an dem Tag natürlich auch lieber aufgestiegen. Aber das Ergebnis war zumindest so in Ordnung, dass beide Seiten feiern konnten. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ich weiß auch, dass wir echt ein tolles Spiel gemacht haben. St. Pauli natürlich auch, aber wir an dem Tag auch für mich in meinen Augen die klar bessere Mannschaft waren und das einfach verdient hatten, an dem Tag auch das Spiel zu gewinnen. Ich war nur Gottes froh, dass St. Pauli an dem Tag das 0-1 gereicht hat, um drin zu bleiben. Nochmal kurz einen Schwenk in die Vergangenheit, wenn wir von dem Spiel nochmal ganz kurz wegkommen. Ich habe es Jahre vorher als Spieler von Greuther Fürth erlebt, wie St. Pauli in Fürth damals aufgestiegen ist und da das Stadion zur Festung gemacht hat, zur eigenen Festung. Und es war unglaublich cool, das zu sehen. Ich meine, wir mit Greuther Fürth sind damals auch problemlos in der Klasse drin geblieben. Von dem her kann man sich das Spektakel dann auch gerne mal angucken und die Fans und die Spieler von St. Pauli haben echt so geil gefeiert und ich freue mich immer, also ich kann mich immer mit anderen mitfreuen. Ich bin jetzt so ein Typ, der niemand was gönnt. Und von dem her glaube ich, an dem Tag hat sich für mich zumindest so ein kleiner Kreis geschlossen, dass St. Pauli feiern konnte und wir aber auch. Und ja, das war ein knappes Ding vom Ergebnis her und ich bin froh, dass der Tobi Kempe damals diesen Freistoß reingehauen hat. Wenn ich noch kurz in mein emotionales Inneres einblicken lassen darf, dann kann ich hier nur noch mal erwähnen, dass nach dem Spiel wirklich die Tränen geflossen sind. Der erste Weg war auf die Tribüne zu meinen Eltern, zu meiner Frau. Und das war so ein unfassbares Gefühl. Man zittert dann als Spieler natürlich noch, ob man dann auch mit darf in die Bundesliga. So blöd sich das anhört, aber so ist es bei etwas kleineren Vereinen und bei Spielern, die jetzt, sage ich mal, vom Niveau her nicht unbedingt Bundesliga-tauglich sind. Deswegen habe ich ein unglaublich lachendes Auge, aber auch so ein hoffnungsvolles Auge gehabt, dass ich da das Abenteuer mitgehen darf. Und im Anschluss muss man ganz klar sagen, war es halt ein Freudentaumel, feiern mit Fans auf dem Platz, unfassbar viel Alkohol und am nächsten Tag unfassbar vielen Kopfschmerzen. Aber ansonsten war das einfach ein, also für mich persönlich und für den Verein Darmstadt 98 ein Wahnsinnstag.
Ja, das würde vielleicht auch erklären, weshalb du nur noch so punktuelle Erinnerungen an diesen Tag hast, dass da einfach das danach sehr, sehr ausgiebig begossen wurde. Ich wäre damals auch sehr gerne dabei gewesen. Es war ja damals so, dass Aue nicht gewinnen konnte und es deshalb für den FC St. Pauli gereicht hat, noch irgendwie in der Klasse zu bleiben. Da hatten wir echt schon uns andere Szenarien ausgemalt, wenn man es mit den Jungs in Braun und Weiß gehalten hat, dass er, das wirklich den Gang in Liga 3 hätte bedeuten können. Colin, du warst damals noch nicht in deiner heutigen Position. Warst du denn als Fan einfach auf dem Platz damals?
Ja, genau, das war ich. Also ich kann mich mit Toni insofern anschließen, schon mal vorweg. Also die Kopfschmerzen habe ich am nächsten Tag auch. Ich hatte aber das Glück, dass ich meine kleine Kamera dabei hatte, weil ich damals schon meinen vorhin schon angesprochenen Videoblog Lelien Insight gemacht habe, betrieben habe. Und da habe ich schon bei der Saison davor sind wir ja so unfassbar in Bielefeld noch aufgestiegen in die zweite Liga, bevor wir dann das Spiel, was wir jetzt besprechen, auch noch erleben durften mit dieser ganzen verbundenen Geschichte. Und ich habe immer so Videos rund um den Spieltag gemacht mit Interviews mit Fans vorm Spiel. Währenddessen, weil natürlich Rechte auf Spielszenen hatte ich nicht, deswegen habe ich das immer vermieden und dann eben auch danach. Und da habe ich dann später auch noch, also ich habe das Video dank Corona, ich hatte das nie fertiggestellt, aber jetzt letztes Jahr im Lockdown habe ich mir die Aufnahmen nochmal alle angeguckt und habe die auf YouTube hochgeladen. Also falls jemanden interessiert, könnt ihr mal suchen. Da taucht man nämlich voll in diesen Tag wieder ein, mit allem drum und dran, also aus Darmstadt-Sicht natürlich. Und hinten raus war ich echt auch schon gut voll, muss man sagen. Und ich habe dann noch Interviews gehalten. Aber von daher kann ich mich an den Tag doch gut erinnern. Und für mich steht er im Zeichen der Freundschaft, weil ich den mit meinen besten Freunden verbracht habe. Ja, und was der Toni eben gesagt hat, das ist, kann ich quasi unterschreiben als Fan. Unfassbar und auch unfassbar toll, auch für euch, für den FC St. Pauli, dass wir alle zusammen an diesem Tag feiern konnten. Ich habe gerade heute noch mit einem Kollegen von mir gesprochen, der meinte, also wir waren ja dann nach dem Spiel alle auf dem Rasen eben und haben gefeiert. Natürlich waren dann die Ordner auch da, die zum einen die Mannschaft ein bisschen, aber eigentlich letztendlich vergeblich abgeschirmt haben, aber eben auch, glaube ich, eine kleine, sagen wir mal, Absperrung hin zu den Gästefans, zu euch gemacht haben, einfach aus Sicherheitsgründen. Mein Kollege meinte, dass er zu den Ordnern noch gesagt hätte, ey, ihr könnt hier aufmachen, wir haben alle was zu feiern, lasst uns doch zusammen feiern. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Synonym für diesen Tag, weil ja, wir einfach später, ich glaube, es gibt auch super Verbindungen von einzelnen Darmstadt- und St. Pauli-Fans und dann haben sich alle in den Arm gelegen und konnten einfach diesen Tag zusammen genießen.
Ja, das besagte Video werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das klingt ja großartig. Ich glaube, nicht nur als Darmstadt-Fan schaut man da gerne nochmal drauf. Gerade auch, wenn man als St. Pauli-Fan damals dabei war, auch wenn man vielleicht nicht im Bild ist, kann man sich da nochmal nicht nur durch eure Schilderungen gerade, sondern auch durch dieses Video nochmal dran zurückerinnern, wie das damals gewesen sein muss oder war. Lass uns mal den Blick in oder den Sprung in die Neuzeit machen oder in die aktuelle Zeit. Man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass Darmstadt vielleicht neben dem FC St. Pauli, ich meine, wir müssen ja momentan nicht mal spielen, um Tabellenführer zu bleiben, aber ihr habt die letzten 5 Spiele nicht verloren, davon aber auch nur 1 unentschieden gespielt. Also ihr habt da wirklich eine große Aufholjagd auf die Top 5 gestartet. Toni, welche Gründe siehst du denn für den aktuell wirklich sehr guten Lauf der Linien?
Es gibt mit Sicherheit mehrere Gründe. Ich meine, man hatte zu Saisonbeginn wirklich eine fiese Situation mit vielen Corona-Fällen. Ich meine, da wird sich wahrscheinlich am Ende der Saison kein Team jetzt freuen können, dass sie da großartig bevorteilt wurden, weil es sieht ja danach aus, dass es immer mal wieder auch durchschlägt. Und dem ist es natürlich jetzt keine schöne Geschichte, aber damit muss man im Fußball wohl klarkommen. Diese Saison zumindest noch. Und dann hat man sich so mehr oder weniger reingekämpft. Also man hat natürlich auch ein paar wichtige Spiele irgendwie verletzungsbedingt auch verloren zu Beginn oder nicht dabei gehabt. Und ich glaube, dass das das Team unfassbar zusammengeschweißt hat. Das ist so ein Grund, den ich sehe, warum wir im Moment doch so gut durchstarten können. Dann haben wir natürlich einen Trainer erwischt mit Thorsten Lieberknecht, der eine unfassbare Identifikation hat, der unfassbar sympathisch ist und augenscheinlich die Mannschaft super erreicht. Dann haben wir zusätzlich eine geniale Mischung aus jungen Spielern, die im Prinzip noch sehr viel Potenzial haben, aber auch älteren Spielern, die sich für nichts zu schade sind. Sagen wir es mal so, das ist ja auch immer extrem wichtig im Fußball. Und dann, glaube ich, leben wir eben von diesem Teamgeist, den, da erinnere ich mich gern auch an die Zeit von mir in Darmstadt zurück, der damals schon sehr ausgeprägt war. Was jetzt noch dazu kommt, ist tatsächlich, dass wir auch spielerisch einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht haben. Also wir spielen auch echt einen schönen Fußball, den kann man sich gut angucken. Und dann, ob es vielleicht auch mit ein bisschen Glück oder ja, dem nötigen erarbeiteten Glück zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber wir haben natürlich auch zwei sehr treffsichere Stürmer im Moment. Und da muss ich eingestehen, dass ich schon öfters zumindest zu Beginn der Saison gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass immer beide auf dem Platz stehen, aber tatsächlich spielen wir es mit zwei Stürmern. Das sind wir in Darmstadt eigentlich seit ja, vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gewohnt und es scheint richtig aufzugehen. Also wir haben, sage ich mal, das nötige Spielglück, dass immer einer von beiden mindestens trifft oder sogar an einem guten Tag dann auch beide. Und das sind so die Puzzleteile, die im Moment sehr gut zusammenpassen. Und ich glaube, das macht den derzeitigen Lauf und Erfolg aus. Ob das dann so weitergeht, weiß jeder im Fußball, dass es relativ schnell gehen kann. Aber ich drücke natürlich die Daumen, dass wir diesen Spirit und diese spielerische und kämpferische Wucht, die wir aktuell auf dem Platz haben, dass die lange, lange anhält.
Ja, du hast mit Glück schon gerade so ein bisschen was angesprochen. Ich hatte mir auch in Vorbereitung unser Gespräch heute den heute erschienenen Artikel aus unserer Taktikabteilung von Tim durchgelesen. Ihr spielt gerade so ein bisschen, aber das sagst du ja auch gerade so ein bisschen selber, dass es gerade besser läuft, als man es vielleicht erwartet hätte, so ein bisschen über den Erwartungen. Also es gibt ja diesen berühmten XG-Wert. Und da habt ihr allein 10 Tore mehr geschossen, als nach XG zu erwarten wären und aber auch nur auf 4 weniger gefangen, als nach XG zu erwarten gewesen wären. Also das ist natürlich dann so ein bisschen, ja, dieses Quäntchen Glück, was vielleicht am Ende dann Spiele für euch entschieden hat und dass ihr gerade so ein bisschen überperformt, ohne diese Leistung jetzt irgendwie schmälern zu wollen. Und du hast gerade, genau, Philipp Thielz und Luca Pfeiffer schon angesprochen, die natürlich mit ihren 19 Toren allein zu zweit schon mehr Tore geschossen haben in der bisherigen Spielzeit als die Hälfte der Liga als gesamtes Team. Das ist natürlich auch ein Pfund, was sie da in die Waagschale werfen, was euch da stehen lässt, wo ihr gerade steht. Ja, Colin, hast du was zu ergänzen zur aktuellen spielerischen Leistung von Darmstadt 98?
Bevor ich das tue, das letzte so gut harmonierende Stummduo, das hatten wir natürlich, Toni, mit dir und Dominik Strohengel. Das ist schon dann jetzt doch ein bisschen her.
Gut, ja, du musst aber da muss ich kurz einhaken, weil du musst dazu sagen, dass damals die Torverteilung eine ganz andere war. Also Strohengel hatten, glaube ich, 31 Tore und ich 2. Also man konnte da von einem sehr erfolgreichen Sturmduo sprechen, aber wenn man die Zahlen weggelassen hat, war es mir immer lieber.
Ja gut, aber du bist für ihn mehr doppelt mitgerannt. Das ist jetzt bei Philipp Tietz und Luca Pfeiffer doch ausgeglichener. Und auch von der Körpergröße im Übrigen. Das funktioniert bei denen aus meiner Sicht so gut, weil die sich einfach auf ihre Art und Weise perfekt ergänzen. Bei Toni und Strohengel damals war es tatsächlich so, dass der Dodo die Tore gemacht hat und du oftmals die Vorlagen oder ihm einfach den Platz verschafft hast. Und hier treffen die beide und geben beide auch noch, haben jetzt beide 2 Vorlagen. Ja, und wenn der eine irgendwie mal nicht trifft, dann springt der andere in die Bresche. Das ist also, das ist sowas, wie man sich das als Fußballfan eigentlich nur wünschen kann. Das ist ganz, ganz toll und die verstehen sich halt auch privat gut. Und man muss sich ja mal überlegen, die sind ja beide neu und was das dann irgendwie auch für ein Zufall ist. Also gut, machen wir uns nichts vor, im Erfolg, ja, da versteht man sich generell schon mal besser als vielleicht ohne. Aber ich habe Philipp Tietz auch letztens interviewen dürfen für Leland Inside, auch ganz, ganz cooler, lässiger Typ, dem auch wirklich so authentisch ist und einfach gesagt hat, ja, es läuft und ich glaube, die machen auch privat ab und an mal was zusammen und so und ich glaube, die ergänzen sich in dem Sinne einfach gut. Der Luca Pfeiffer ist trotz seiner 1,95 so technisch stark und teilweise spielt er schon einen richtigen Zehner fast. Und der Philipp Tietz ist so der Kämpfer, der Wühler, der Rackerer. Aber was beide bislang auszeichnet in dieser Saison, ist einfach dieses Eiskalte. Yannick, was du gerade erwähnt hast mit diesen Expected Goals, ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist das? Und
genau.
Haben einfach aus wenigen, ja, quasi, die haben ganz selten mal daneben gezielt. Die ihre Chancen nutzen sie. Und das ist das, was die beiden so auszeichnet und uns auch mit, es sind ja nicht nur die beiden die Mannschaft, das dürfen wir nicht vergessen, aber eben auch mit so erfolgreich macht bislang.
Das ist eine super Überleitung, weil wir müssen natürlich auch gucken, ich hatte gerade schon gesagt, ihr habt auch weniger Gegentore gefangen, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Lasse Sobich habe ich gelesen, hatte sich irgendwie verletzt oder hat an einer Verletzung laboriert. Deshalb haben sich jetzt Isherwood und der andere Pfeiffer, der Patrick Pfeiffer, in die Innenverteidigung gespielt. Was ist denn hinten oder was macht euch hinten so stark, dass ihr da auch wirklich defensiv ganz, ganz gut steht? Ihr lasst zwar viel zu, aber so viele Tore sind noch nicht gefallen.
Also zum einen haben wir auch einen sehr guten Torwart, Marcel Schuhen, der nicht nur den einen oder anderen schwierigen Ball hält, sondern mit seiner Präsenz und Ausstrahlung so wichtig ist, gerade für die beiden Jungen. Denn man darf auch nicht vergessen, nicht nur Lasse Sobich spielt aktuell nicht, er war aber auch verletzt jetzt zuletzt, aber auch Yannick Müller, der lange Jahre bei Dynamo Dresden eine sehr zentrale Rolle und ich glaube sogar auch Kapitän war, eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt hat, der ist teilweise noch nicht mal im Kader. Und Thorsten Lieberknecht, dem tut das schon richtig weh, ja, aber im Endeffekt, das Toni haben wir auch schon häufiger mal in unserem Podcast gesagt, ist das eigentlich fast ein Traum für einen Trainer, dass er wirklich diese Qual der Wahl hat. So, und der Patrick Pfeiffer und der Thomas Isherwood, die machen das so gut, dass er keinen Grund hat zu wechseln aktuell. Und da ist der Schuh, das sagen die beide auch, mit seinen Kommandos und seine Ausstrahlung extrem wichtig, der hält den Laden zusammen und die beiden haben einfach ein bis mehrere Schritte nach vorne gemacht, vor allem Patrick Pfeiffer, der ist jetzt auch in seiner dritten Saison bei uns, ist 22 und hat sich Schritt für Schritt wirklich in eine ganz tolle Richtung entwickelt und ist so zweikampfstark für seine Größe, auch sehr schnell und diese Aussetzer, diese Leichtsinnsfehler, in Anführungsstrichen, die er früher drin hatte, die macht er nicht mehr. Und bei Thomas Isherwood ist es so, der war auch verletzt, kurz nachdem er zu uns gekommen ist und konnte gar nicht so richtig zeigen, was er eigentlich kann. Ja, und auf einmal war er wieder da. Konkret jetzt im DFB-Pokalspiel bei 60 München, wo wir dann leider im Elfmeterschießen rausgeflogen sind. Und der macht auch einfach einen überragenden Job. Der hat jetzt auf Schalke Simon Terodde kaltgestellt. Und ich denke, das spricht erstmal für sich.
Ja, das hatte ich in eurem in eurer aktuellen Ausgabe von eurem eigenen Podcast gehört, dass ihr da den Goalgetter der zweiten Liga, der ja immer noch dem alleinigen Rekord hinterher rennt, ziemlich alt habt aussehen lassen. Dann lasst uns doch mal so ein bisschen auf denjenigen schauen. Der Name ist jetzt schon häufiger gefallen, der dieses Team, was wie Toni ja auch gesagt hatte, so ein bisschen aus alter Erfahrung oder aus Erfahrung und den jungen Wilden sozusagen besteht und anscheinend gerade sehr, sehr gut funktioniert. Thorsten Lieberknecht ist seit Sommer bei euch. Toni, was hast du bisher für einen Eindruck von seiner Arbeit bei den Lilien?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil ich jetzt nicht hinter die Kulissen schauen kann, auch bis jetzt noch keine Trainingseinheit gesehen habe, sondern nur die Spiele irgendwo bewerten kann. Ich glaube, das größte Lob für einen Trainer ist, wenn man halt schon zu diesem Zeitpunkt der Saison eine absolute Steigerung sieht. Was auch noch dazu kommt, ist, dass ich der Meinung bin, dass er persönlich gar nicht viel an diesem Kader rumschrauben konnte, sondern schon sehr viel feststand. Einfach weil er zu einem Zeitpunkt dann zu uns kam, wo ja viele Kader schon fertig zusammengestellt sind. Von dem her ist es noch mehr oder noch höher anzuerkennen, dass er halt aus dieser Mannschaft, aus Spielern, die er im Prinzip vielleicht noch nicht mal so auf dem Schirm hatte, so eine Einheit bastelt. Und man muss nur in die Vergangenheit gucken. Thorsten Lieberknecht war schon immer ein Trainer, der, wenn er die Zeit bekommen hat, erstens mal tolle Arbeit gemacht hat und zweitens nie ein Trainer war, der jetzt nach kurzer Zeit irgendwie wieder das nächst bessere Angebot annimmt. Hatten wir in der Vergangenheit in Darmstadt ja auch schon. Möchte jetzt da keine Namen nennen, aber
ich glaube, wir wissen alle, wen du meinst.
Es war von Anfang an ein bisschen komisch, sagen wir es mal so. Und da bin ich einfach ein großer Fan von Thorsten Lieberknecht, weil erstens mal die Entwicklung positiv ist und zweitens mal ich das Gefühl habe, dass er auch derjenige ist, der jetzt sagt, okay, wenn ihr mich lasst, wenn ihr mich wollt, dann präge ich den Verein gerne noch 10 Jahre. Und das ist alles so ein für mich so ein Zeichen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen.
Ja, das hat man auch sehr gut. Colin, du hattest ja auch ihn im Interview für deinen Blog. Da kam er auch wirklich sehr, sehr bodenständig und sympathisch rüber und nicht als jemand, der das jetzt nur als Wiedereinstieg in den deutschen Profifußball sieht. Er war ja auch eine Zeit lang so ein bisschen ja aus den beiden oberen Ligen verschwunden. Das wirkte auf jeden Fall so, als wenn er da einen Plan mit euch hätte. Und da du mit ihm persönlich gesprochen hast, wie kannst du denn die Eindrücke noch ergänzen vielleicht?
Ja, ich kann das absolut unterstreichen, was der Toni jetzt gerade gesagt hat. Habe ihn jetzt auch bei mehreren Anlässen nochmal getroffen, konnte auch nochmal länger mit ihm sprechen. Und ja, jetzt gerade am Montag hat er einen Fanabend gemacht oder war bei einem Fanabend bei uns in der Lilienschenke. Und das ist einfach ein nahbarer, authentischer Typ, der natürlich umgekehrt auch jetzt schon lange genug im Profigeschäft ist und weiß, wie er wirkt und wie gut er ankommt. Ja, aber das ändert natürlich nichts daran, dass er einfach so als Mensch tickt und das natürlich einfach super sympathisch ist. Ja, und der will genau sowas. Der hat genau Bock auf so einen Verein wie uns. Und das hat er jetzt schon so häufig betont. Und das nehme ich ihm zu 100% ab, dass er so glücklich ist, bei Darmstadt 98 arbeiten zu dürfen. Und weil einfach es aus mehreren Punkten passt. Weil wir ja auch ein Verein sind, der einfach diese Nahbarkeit und Bodenständigkeit in unserer DNA, also das ist einfach in unserer DNA, zum einen ja aufgrund unserer Vergangenheit, weil mit Tonis Ankunft, mit dieser Spielergeneration damals ist dann einfach dieser riesige Erfolg zurückgekehrt und wenn man mal 10 Jahre, 15 Jahre zurückguckt, da waren wir wirklich teilweise am Boden und wir wissen, woher wir kommen und das sagen der Toni und ich auch immer wieder, jedes Jahr zweite Liga für Darmstadt 98 ist ein riesiger Erfolg und wir machen uns nicht kleiner, als wir sind. Nein, aber wir wissen, woher wir kommen. Und das ist so etwas, was zu Thorsten Lieberknecht auch enorm passt, weil der vergisst nämlich auch nicht, woher er kommt und woher der Verein kommt. Und der will gar nicht dieses Hochglanz, Schickimicki, sag ich mal. Ja, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen wie bei euch. Bei euch, so wie ich das immer wahrnehme, ist ja auch enorm viel, wird viel Wert auf Glaubwürdigkeit gelegt, auf Nahbarkeit und da ähneln wir uns vielleicht ein Stück weit. Ja, und da haben wir einfach jetzt den absolut passenden Trainer gefunden und sportlich erfolgreich. Das ist ja einfach die andere Komponente, die stimmen muss. Das stimmt bislang auch zu 100%. Deswegen sind wir alle gerade in einer enorm glücklichen Situation.
Ja, also die Parallelen sehe ich auf jeden Fall auch genauso wie du und eure DNA, wenn du die Formulierung schon benutzt, ist mir auf jeden Fall deutlich lieber als die von Erzgebirge Aue zum Beispiel, wo ja dieses Wort der DNA auch gerne mal benutzt wird. Ja, auf jeden Fall und wir können ja auch mit Timo Schulz uns sehr glücklich schätzen, der ja auch eine lange Vergangenheit bei uns hat und auch trotz Startschwierigkeiten mittlerweile passt wie Arsch auf einmal, auf Deutsch gesagt. Und ich habe auch, also es ist mittlerweile eine ganze Weile her und damit machen wir vielleicht den Bogen zum Spieltag am Samstag. Bin am Anfang 2019 das letzte Mal bei euch gewesen. Und ich glaube, das war sogar zum, genau, das war zum Holocaust-Gedenktag. Konnten sogar dann noch vor dem Spiel sind wir da so vor den Heimbereich und konnten da auch an eurer Kranzniederlegung auch als St. Pauli-Fans einfach teilnehmen und es hatten sogar noch Leute versucht, uns irgendwie durchs Stadion Richtung Gästeblock, damit wir nicht einmal außen rumlaufen müssen, irgendwie zu los. Das hat leider nicht geklappt, aber wir haben uns allgemein sowohl vorm Stadion als auch in der Stadt selbst, wir sind den Tag darauf dann auch da geblieben, haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt, haben uns sehr wohl gefühlt. Ich glaube, unsere beiden Vereine ticken durchaus in vielen Punkten ähnlich und man ist sich da sehr wohlgesonnen und dann wird, glaube ich, die Hitzigkeit oder die Duelle werden nur auf dem Platz ausgetragen werden am Samstag. Aber ja, damals, als ich da war, war auf jeden Fall die Gegengrade schon abgerissen, habe ich nochmal recherchiert, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Die war, glaube ich, Ende des Jahres davor war die abgerissen worden und mittlerweile ist da ja einiges passiert. Ich weiß nicht, wer von euch beiden mir da so ein bisschen und nicht ins Zuge vielleicht eher Colin, weil das ja quasi auch dein Arbeitsplatz ist. Wie sieht denn das Böllenfalltor heute aus, wenn wir da am Samstag anreisen werden?
Ja, also es ist immer noch eine Baustelle, aber es wird. Denn die Gegengrade, die ist jetzt neu errichtet. Da habt ihr dann auch euren Gästeblock. Es gibt, der Unterbereich ist Steh und der obere Bereich ist Sitz. Also es ist quasi, es gibt einen zweiten Rang oben noch. Und ist quasi an der genau selben Stelle geblieben, wie ihr damals wart. Ja, und was jetzt noch im Bau ist, ist die Haupttribüne. Die ist nämlich auch letzten Sommer abgerissen worden. Und da steht jetzt der Rohbau. Da sind sie jetzt gerade dabei, oben das Dach drauf zu machen. Und wir haben so eine Webcam. Die wird dreimal am Tag aktualisiert, um 8, um 12 und um 16 Uhr. Und ich werde bei der Arbeit schon immer von Kollegen aufgezogen, weil ich halt jeden Tag um diese Uhrzeiten diese Webcam aktualisiere. Und weil ich das so spannend finde und so toll finde und das mit, also ich könnte auch 30 Mal am Tag diese Aktualisierung mir reinziehen. Ja, weil das einfach etwas ist, was auch da diese Spielergeneration rund um Toni möglich gemacht hat, mit diesem unfassbaren, noch heute unglaublichen Erfolg, mit diesem Durchmarsch und dann auch noch eben den Klassenerhalt in der ersten Liga geschafft zu haben. Ja, ohne das hätte es dieses Stadion in dieser Form nicht geben können. Und vor allem, was halt einfach schön ist, weil du meinst, was euch erwartet, es ist halt am genau selben Platz. Und das ist das Schöne dabei, wir haben keinen Neubau auf irgendeinem Acker, wie es das jetzt vielleicht in Mainz oder Augsburg oder wenn man mal ein bisschen kleiner guckt, in Regensburg oder so, der Fall ist. Bei uns ist es immer noch am selben Ort und wir versuchen natürlich, den alten Bölle-Charme mit rüber zu retten, soweit es geht. Das Tolle bei uns war, dass eben auch die Fans total mit ins Boot geholt wurden. Alle relevanten Gruppen, sei es jetzt zum Beispiel die Rollifahrer oder so, oder auch Fangruppen, im Fanbeirat, also wurden alle mit ins Boot geholt. Ich konnte auch jetzt schon mehrfach mit dem Architekten für Lilien Insight sprechen, der war da auch ganz begeistert für, weil der auch schon mehrfach in Fußballstadien involviert war, von der Planung her. Ja, und von daher ist ausverkauft, 13.000 Leute werden Platz finden und wir freuen uns extrem auch auf einen vollen St. Pauli-Gästeblock.
Ja, soweit ich gehört habe, ist das Stadion am Samstag auch auf jeden Fall ausverkauft?
Genau.
Ja, dann du hast schon gesagt, welche Generation an Spielern das ermöglicht hat und dass ihr versucht habt, den Charme zu erhalten. Toni, meinst du denn oder hast du das Gefühl, das ist gelungen oder wie betrittst du mittlerweile? Du wirst ja am Samstag auch im Stadion sein. Wie ist für dich das Gefühl, so wenn du an ja das Stadion von damals zurückdenkst und dir heute anschaust?
Ja, für mich ist es schon schwierig, muss ich zugeben. Also ich mag das neue Stadion. Sieht schön aus, haben die echt toll gelöst alles und man hat natürlich auch ja ein bisschen mehr Komfort, da die alte Aschenbahn, die außen rum ging, jetzt natürlich verschwunden ist und so ein reines Fußballstadion geworden ist. Dennoch bin ich halt ein absoluter Freund von Tradition und für mich ist es schwierig. Also wenn ich nicht unbedingt auf dem Rasen stehe, der wahrscheinlich auch mittlerweile schon viermal ausgetauscht wurde, dann ist es für mich schwierig, da in extrem alte Gedanken, die ich verbinde mit Hauptgegentribüne, verbinde, da nochmal einzutauchen, weil es halt ein komplett anderes Bild ist. Das muss ich schon sagen. Also man versucht natürlich schon irgendwo die Tradition zu bewahren, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es extrem schwierig, in einem neuen Stadion jetzt sehr viel alten Charme zu bewahren. Das ist schon für mich, ja, ich muss mich dran gewöhnen, ist für mich noch schwierig.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach was, was doch dann, was dann wieder ein bisschen wachsen muss, ne? Also wir haben ja auch das gleiche Prinzip gefahren wie ihr, also haben auch Tribüne für Tribüne einmal abgerissen und dann wieder neu hochgezogen am gleichen Ort. Was natürlich auch, wie du schon sagst, Colin, ne, ein ganz entscheidender Faktor ist, dass es zumindest, ne, dass zumindest der Weg zum Stadion erstmal der gleiche bleibt, auch wenn der Ort, wo du dann reingehst, ein bisschen anders aussieht. Und das kann ja dann auch mit der Zeit einfach, weiß ich nicht, bei uns ist ja auch ganz viel bunt bemalt und ringsrum und so. Und dann kann man so einen neuen Ort ja auch wieder ein neues Leben einhauchen und da vielleicht so ein bisschen auch die Tradition ja irgendwie so bewahren. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, deshalb würde ich
eine Sache hinzufügen dürfte.
Ganz kurz, ja.
Wir haben natürlich den schlechtesten Zeitpunkt quasi aussuchen können für so etwas. Corona, ganz viele Geisterspiele, ja, und viele Fans, die jetzt zurückgekehrt sind, die haben, also sonst kannst du es ja viel mehr miterleben, ja, wie sich das Stadion wandelt im laufenden Betrieb. So waren wir ganz lange Zeit raus und man konnte gar nicht mitwachsen sozusagen. Deswegen kann ich das nur unterstreichen. Es braucht einfach Zeit, dass man wieder dort ist und einfach die Erinnerungen quasi oder die Identifikation, dass sich zu Hause fühlen, auch in dem neuen Stadion, das wird kommen mit der Zeit.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also Corona hat euch nicht nur sportlich getroffen am Anfang der Saison, wie wir es eben schon hatten, sondern natürlich auch die Bauphase, die man dann nicht begleiten konnte, wo man dann gesehen hat, okay, aha, jetzt ist das weg, jetzt ist das schon neu gekommen. Das stimmt schon. Dann, bevor wir gucken, was das jetzt am Samstag eigentlich für ein Spiel wird, haben wir schon so ein bisschen angedeutet, was uns da zumindest auf beiden Seiten oder auf eurer Seite vor allem an Spielerischem erwartet. Colin, ich weiß, du bist Mitinitiator, ganz wichtig, weil das irgendwie auch so ein bisschen durchs Internet geisterte, dass das allein deine Idee war. Es gibt eine Spendenaktion am Spieltag für eine leider verstorbene Unterstützerin der Lilien, eine Rollifahrerin. Und da ist jetzt geplant, dass man seinen Becherpfand spenden kann und dafür dann ja entweder die Beerdigung oder die ja der Lebensgefährte unterstützt werden kann. Was steckt genau dahinter und gibt es auch für uns, wenn wir im Gästeblock sind, die Möglichkeit, unseren Becherpfand zu spenden oder kriegen wir eh nur Wegwerfbecher?
Ganz toll, dass du das hier ansprichst. Zunächst mal Dankeschön. Und genau, das war die Inge, die sie kleines Mädchen war, schon zu Lilien ging, glaube 40 Jahre, dann komplett regelmäßig. Ja, und so, weshalb so viele so einen Anteil an ihrem Schicksal genommen hat und so viele betrübt und traurig gemacht hat, ist, dass sie so ein, die war so ein Sprachrohr für die Rollifahrerfamilie, so ein verbindendes Element, auch mit den Spielern immer rangeholt, quasi nah an. Nach den Spielen, die haben nämlich beim alten Bölle direkt unten gestanden, fast neben dem Spielertunnel. Genau, und gibt ja manchmal so Menschen, ne, die irgendwie quer durch alle Fangruppen in irgendeiner Form, ja, schon mal gehört und man weiß, wer das ist. Genau, und seitdem ich Stadionmoderator war, habe ich dann nochmal eine besondere Beziehung zu ihr aufgebaut, weil mein Pult immer direkt da bei den Rollifahrern war. Deswegen kenne ich die auch alle ganz gut so. Und mich hat das extrem kalt erwischt und schwer getroffen. Das war vom Heimspiel gegen Nürnberg. Als ich reingegangen bin, kamen dann Leute auf mich zu, die mir das gesagt haben. Und das hat mir in dem Moment wirklich irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen. Die war Ende 60. Also ja, ich hatte dann auf jeden Fall gesagt, weil ihr Lebensgefährte, der ist jetzt eben allein. Und habe ich auf jeden Fall gesagt, da müssen wir doch irgendwie gucken, dass wir da was machen können, sammeln, weil es ist jetzt halt auch nicht jemand, der irgendwie zwei Mercedes in der Garage stehen hat. Genau. Und aber da wir auch im Verein ja uns seit Jahren kennen und so, da war dann auch also ganz schnell bei der Fan- und Förderabteilung und so weiter, mein ganzer Verein, klar, da machen wir was. Und dann gab es die Idee mit der Becherspende. Genau, und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht, wie es bei euch ist, weil wir das mit den Pfandbechern auch erst neu haben, ja, Und deswegen ist das für uns auch generell auch eine Premiere. Wir probieren das jetzt das erste Mal aus, so eine Spende. Und ich glaube aber, falls es jemanden geben sollte, der sich daran beteiligen wollen würde, genau, es ist für die Beerdigung, die jetzt auch schon stattgefunden hat. Wir haben ja unsere Fanbeauftragten, Alex und Erik. Und falls es jemanden geben sollte, der da einmal den Hut rumgibt, dann könnt ihr euch an die wenden. Und also dafür bürge ich mich, da kommt, würde jeder Euro oder jeder Cent dann auch da ankommen, wenn ihr euch an die wendet.
Ja, das ist doch ein super Hinweis. Also vielleicht am Spieltag, wenn ihr vor Ort seid, einfach mal die Augen offen halten. Du hattest ja auch schon erwähnt, es gibt sicherlich Fans, die auch am Samstag hinreisen, die gute bis sehr gute Verbindungen nach Darmstadt haben. Und wenn ihr da in dieser Form vielleicht euer Beileid bekunden möchtet oder einfach unterstützen möchtet, dann wird sich da sicherlich ein Weg finden. Haltet einfach die Augen offen oder fragt einfach mal nach.
Genau, bei eurem Fanbeauftragten, der weiß ja im Zweifel, wo unsere sind, und dann würde sich das bestimmt irgendwie geben. Also für jeden schon herzlichen Dank. Also wäre ganz, ganz toll, allein, dass wir hier darüber sprechen. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Finde ich eine absolute Selbstverständlichkeit, sowas auch hier stattfinden zu lassen und nicht nur über das Sportliche zu sprechen. Aber apropos sportlich, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Toni, ich weiß aus eurer aktuellen Ausgabe, was du getippt hast. Möchtest du bei diesem Tipp bleiben oder möchtest du ihn hier revidieren?
Das wäre jetzt doof von mir, wenn ich jetzt sage, oh, ich bin heute im St. Pauli-Podcast, dann tippe ich mal für St. Pauli. Kann ich natürlich nicht machen.
Musst du auch nicht.
Deswegen muss ich da leider auch bei meiner Meinung bleiben. Also ich bin mir sicher, dass es ein überragendes Spiel wird, dass es echt zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die einen Lauf haben und die mega geil auf Siege aussehen, die ein super funktionierendes Team haben und vor allem auch beide sehr sympathische Trainer. Aber dennoch ist im Fußball auch das Heimspiel hat doch einen gewissen oder bringt einen gewissen Vorteil mit sich. Und da wir da in den letzten Heimspielen im Prinzip nichts abgegeben haben.
Ein Gegentor habt ihr gefangen.
Ja, bin ich mir auch sicher, dass wir am Samstag das Spiel gewinnen, aber knapp gewinnen.
Aber ein Ergebnis möchtest du mir nicht sagen, also 1-0 sagst du oder was?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, weil ich bin auch heimlich Fan von Guido Burgstaller, muss ich zugeben. Und deswegen glaube ich, dass der Sack ein Tor machen wird. Deswegen sage ich jetzt 2-1 hier.
Okay, Colin, deinen Tipp kenne ich auch. Möchtest du auch dabei bleiben oder ihn hier nochmal revidieren oder nochmal wiederholen für unsere HörerInnenschaft?
Das mache ich ganz gerne, aber auch klar mit Blick auf die Uhr ganz, ganz schnell einen Satz zu eurem Herrn Burgstaller. Ich war vor etlichen Jahren mal im Urlaub und habe da jemanden getroffen, der aus demselben Ort kommt in Österreich wie er. Und die hat immer gesagt, ja, ihr Deutscher sagt immer Guido, aber der heißt Guido bei uns.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube, er ist mit beiden fein mittlerweile. Ich glaube, er hat sich da damit abgefunden, dass man das hier nicht so richtig hinkriegt.
Ja, also ich hatte, glaube ich, bei uns ja im Podcast gesagt, 2-2, stimmt das?
Ich weiß es gar nicht. Da ich es heute Morgen erst gehört habe, stimmt das, ja.
Ja, genau, sorry. Gottes Willen, ich war schon nicht mehr sicher. Nee, Dara, also ich hätte natürlich sehr, sehr gerne einen Sieg für uns, aber ich meine, bei euch, wenn man eure Mannschaft anguckt mit Burgstaller, Mackinac, Kieré, Ditgen, Hartl, Benatelli und so weiter und so weiter. Das ist auch brutal. Und ihr seid also auch Wahnsinn, ja, diese Saison. Deswegen, ich glaube, das also wird ein Unentschieden. Ihr habt bislang erst 11 Gegentore, aber eben, wir haben halt auch welche dabei, die wissen, wo das Tor steht. Also ich glaube, es wird ein 2-2, aber in Klammern, ich hoffe natürlich auf den Sieg.
Was tippst denn du eigentlich, Yannick? Wenn ich mal fragen dürfen.
Ja.
Hätte ich jetzt, bevor die Abmoderation kommt, noch angefügt, keine Sorge. Also ja, wer meine Episoden hier öfters hört, weiß, dass ich bei Auswärtsspielen immer eher pessimistisch tippe, weil ich bei Auswärtsspielen einfach immer denke, okay, Hauptsache nicht verloren. Da würde ich jetzt auch gerade bei bleiben, auch weil ich immer noch nicht verstehe, warum das jetzt gerade hier eigentlich kein Topspiel ist und am Samstagabend unter Flutlicht am Böllenfalltor stattfindet, sondern ein ganz reguläres Mittagsspiel ist. Deshalb denke ich, dass es auf jeden Fall eine packende Partie wird und sich das aber teilweise gegenseitig so ein bisschen aufheben wird und bin da noch ein bisschen passiver als ihr, noch weniger Tore, ich sag nur 1-1.
Ja, ich glaube, ich kann mit allen drei Ergebnissen leben, aber meins wäre mir dann doch am liebsten.
Das glaube ich dir, Toni, das glaube ich dir.
Wenn du mir noch eine Minute gestattest, ich beeile mich auch ganz schnell. Ich weiß, dass
Alles
es
gut.
mit Spendenaktionen manchmal auch so ein bisschen schwierig ist, aber der Teil für die Inge ist extrem wichtig. Ich möchte aber dennoch auch mal kurz noch auf eine weitere Aktion von mir hinweisen. Und zwar, wer sich informieren will, www.fußballhilftflutopfern.de. Alle haben noch die Bilder von Ahrweiler und Umgebung im Kopf von den Überschwemmungen, die wir vor knapp 3 Monaten erlebt haben. Das ist jetzt aus der Tagespresse komplett raus und das finde ich sehr, sehr schade. Ich war vor 2 Wochen in der Region. Es sieht wirklich noch aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg, also wirklich brutal. Und da haben wir eine Aktion gefahren, eine Spendenaktion, gerade für Unternehmen vor Ort, weil die teilweise alles verloren haben, dass die im Prinzip ja so Art Hilfe zur Selbsthilfe, also wer da auch noch was tun möchte, wie gesagt, www.fußballhilftflutopfern.de. Wir unterstützen wirklich mit jedem Euro zu 100% Unternehmen, die da vor Ort massive Probleme haben. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Das hattest du mir jetzt, das trifft mich gerade ein bisschen unvorbereitet, aber dafür überziehen wir natürlich sehr gerne unsere vorher so ein bisschen angepeilte Zeit. Ja, ich glaube, das ist einfach natürlich den aktuellen Geschehnissen geschuldet, dass einfach jeden Tag wieder irgendwie neue dramatische Dinge passieren und gerade Corona uns immer noch nicht losgelassen hat. Das glaube ich in vielen Köpfen, das einfach nicht mehr präsent ist. Aber umso wichtiger, dass du es hier nochmal ansprichst, dass da längst noch nicht wieder alles aufgebaut ist und auch da jeder Euro helfen kann. Sehr schön, dass du das hier noch angebracht hast.
Ja, danke, dass ich durfte.
Alles gut. Colin, Toni, ich danke euch sehr für eure Zeit. Wir hören uns dann nach dem Spiel auf jeden Fall wieder. Wir werden ja alle drei im Stadion sein, in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen. Und ja, schauen mal, wie es ausgeht, wer am nächsten mit seinem Tipp dran geblieben ist. Ja, habt ihr noch berühmte letzte Worte? Jetzt ist auch egal, Colin. Jetzt kannst du auch noch irgendwas raushauen.
Nö, ich sage einfach nur Danke und ein Moin Moin nach Hamburg. Bin immer gerne in der Stadt und auch immer gerne bei euch. Große Ehre, hier dabei gewesen zu sein. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch recht herzlich. Ich verabschiede mich immer gern mit den Worten bis Denver und bis bald, Rian. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem bleibt gesund da draußen. Bleibt gesund.
Das kann ich bestätigen, dass er sich gerne so verabschiedet.
Wunderbar, dann ja, noch meine 2 Cent hier reingeschmissen. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid die ganze Zeit dran geblieben, habt die wichtigen Sachen auch mitbekommen, die über die reine Partie hinausgehen. Und ja, allen, die nach Darmstadt fahren, habt eine schöne Zeit, egal wie es ausgeht. Wie gesagt, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt, werde mich auch am Samstag sehr wohl da fühlen. Und ja, bis dahin, ich schließe mich dem Wunsch nach, bleibt gesund, sehr gerne an und ja, macht's gut.
In tausend Stadien dieser Welt sind wir dabei.